In dieser Adventszeit werden wir ja mit der Verheißung der Ankunft Jesu jedes Jahr neu konfrontiert, erinnert. Und ich finde das wichtig, dass wir uns diese verschiedenen Zusagen Gottes immer wieder zusprechen lassen. So ist das auch heute, und zwar aus dem Jakobusbrief, Kapitel 5. Und ich lese das gewohnheitsmäßig aus der Elberfelder Übersetzung, und zwar Kapitel 5, letzte Kapitel im Jakobusbrief, ab Vers 7. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den Unspätregen empfangen. Habt auch ihr Geduld. Befestigt euer Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Das ist eigentlich nicht das, was man hofft, um getröstet zu werden. Habt Geduld. Wir haben ja in Deutschland das Sprichwort, Hoffen und Harren hält manchen von Narren. Hoffnung kann man schnell verlieren, wenn man schon schlechte Erfahrungen gemacht hat. Dann geben sich Leute auf und sagen, ist egal, mach doch, lass doch, komm, was will. Das ist eine Haltung, vor der auch Gläubige nicht automatisch bewahrt werden. Eine Gefahr, die auch Gläubige hineingestellt sind, dass sie ihre Hoffnung aufgeben. Deswegen werden wir ermuntert, aber ermahnt, sogar nicht nur ermuntert, richtig ermahnt, dass wir uns gegenseitig anreizen zur Liebe und zu guten Werken. Und es ist tatsächlich so, wenn jemand die Hoffnung verloren hat, dann ist oft das Einzige, was hilft, der Zuspruch eines anderen. Wenn jemand fertig ist mit der Welt, fertig ist mit sich selber, nur noch negative Dinge erwartet, dann braucht es jemand, der ihm Mut macht. Wenn wir also ermahnt werden, habt Geduld, Brüder, dann ist das genau dieses Mutmachen. Keine Zurechtweisung. Das ist kein etwas auf die lange Bank schieben, sondern halt noch ein bisschen durch. Wir haben normalerweise, wenn wir gesund sind, so ein Gefühl, als ob das Leben sich endlos dehnt. Naja, man wird so ein bisschen wackeliger, aber ansonsten hat man überhaupt kein Gespür dafür, wie schnell das zu Ende sein kann. Wer Auto fährt und in gefährliche Situationen gekommen ist, jetzt gerade durch diese Glätte, der hat mal Momente, da ist es ganz anders. Da kriegt man das Gespür, wie schnell eine Situation zu Ende sein kann. Hab Geduld bis zur Ankunft des Herrn, heißt, nimm in einer Zeit, in der vieles nicht hoffnungsvoll aussieht, die Gewissheit, dass das Ende von Gott aus bestimmt wird. Dass wir also nicht auf den Niedergang zugehen. Wenn wir um uns herum gucken, muss man sagen, so eine Art gesellschaftlichen Niedergang konnte ich mir persönlich nicht vorstellen. Wir haben solche Phasen mehr als 30 Jahre vorher gehabt, dass das damalige Gesellschaftssystem erkennbar bergab ging, obwohl man Parolen hatte, dass es immer vorwärts geht und immer aufwärts. Und so hat sich der Sozialismus damals selber Mut gemacht, obwohl erkennbar war, dass die gesamte Wirtschaft in eine Schieflage gerät und dass das nicht mehr sich so positiv entwickelt, wie man das in den Jahren nach dem Krieg gewohnt gewesen war. Und dann haben wir alle diesen großen Um- und späteren Aufschwung nach der Wende erlebt und dann war das Versprechen, das geht immer so weiter. Man muss sich nur ordentlich einsetzen, man muss nur die richtigen Entscheidungen treffen, dann kann es immer nur vorwärts gehen. Und jetzt in den letzten Jahren erleben wir das ganze Gegenteil. Es wird immer noch so verbreitet, aber gleichzeitig gibt es viele Propheten des Unheils, die sagen, ja, die, um den Weltuntergang abzuwenden, muss man alles komplett ändern. Klimakatastrophe, Rohstoffverbrauch, Überbevölkerung bedrohen die Menschheit auf eine Weise, dass man auf alles verzichten muss. Ich habe gestern gesehen, dass es das ist nicht so sehr offen bekannt. Ich denke, 30 oder 40 sehr bekannte Städte weltweit. Barcelona, London, Berlin, Städte im Ruhrgebiet gehören dazu, weltweit. Und bis zum Jahr 2030, und das sind ja wirklich nur noch ein paar wenige Jahre, für alle ihre Bewohner komplett auf tierische Produkte verzichten wollen. Das muss ich mir vorstellen. Für Millionen Menschen heißt das weder Fleisch noch Milch noch Butter. Das lässt ahnen, zu welchen Umbrüchen zumindest die Politik weltweit bereit ist. Und das sind keine positiven Absichten. Heute bin ich darauf hingewiesen worden, dass bei der extremen Überschuldung unseres Staates mit Milliarden, inzwischen Billionen Schulden, trotz dieser enormen Milliarden Steuer- und Abgabenlast, es einen nicht abgeschöpften Weg gäbe, um den Staat innerhalb kurzem zu entschulden. Es liegen nämlich mehrere Billionen, etwa 4 Billionen Werte auf Sparkonten der Deutschen. Und es ist möglich, dass der Staat das zur Deckung seiner Defizite einzieht. Da gibt es also so eine wahrscheinliche Grenze, die man im Einzelnen belässt. Im Moment ist diese Sicherheit ja auch bei den Banken schon eingezogen, 100.000 Euro. Alles, was darüber hinaus ein Guthaben da ist, kann ersatzlos wegfallen, wenn zum Beispiel die Bank pleite wird. Es sind also nicht unbedingt positive Aussichten, auf die wir als Volk oder insgesamt die Menschheit zugeht. Umso wichtiger ist, dass unser Herz befestigt ist durch das Wort Gottes. Und deswegen lese ich diese Verse nochmal. Habt nun Geduld, Brüder, bis zur Ankunft des Herrn. Und siehe, der Ackersmann wartet auf die köstliche Frucht der Erde und hat Geduld ihretwegen, bis sie den frühen Spätregen empfangen. Hier wird die Geduld das erste Mal verknüpft mit einem Beruf, dessen Erfolg an Wachstum gekoppelt ist. Wachstum, was an anderer Stelle ganz klar benannt ist, als etwas, was Gott gibt. Paulus schreibt einmal, ich habe gepflanzt, Apollos, einer seiner Mitarbeiter, hat begossen, Gott aber hat das Wachstum gegeben. Wenn wir in dieser Welt unterwegs sind, aktiv sind, bleibt uns immer nur diese praktische Arbeit. Und all unser Dienst ist Pflanzdienst oder Saatdienst. Erst wenn wir das, was wir hatten, aus der Hand gegeben haben, kann Gott das vermehren dadurch, dass er Wachstum gibt. Das ist ein ganz wichtiges Prinzip. Könnt ihr euch vielleicht mal notieren. Als Anregung des heutigen Tages. Alles, was Gott vermehren soll, müssen wir aus unserer Hand geben. Das Weizenkorn bringt keine Frucht, es sei denn, es stirbt. Das meint Geduld, das meint Warten auf die Ankunft des Herrn. Das ist kein untätiges Warten. Der Bauer der sein Feld bestellt, geht nicht einmal, um den Samen auszustreuen und dann setzt er sich hin und sagt, na, jetzt muss bloß noch Herbst jauchen, dann kann ich schon ernten. Er ist diese ganze Zeit beschäftigt. Er muss sich weiterhin einsetzen, um am Ende das zu ernten, was Gott aus dieser Hingabe hat wachsen lassen. Das ist ohne Fleiß, das ist ohne unseren persönlichen Einsatz, unsere Aktivität einfach nicht zu haben. Es sei denn, wir wären Diebe. Es gibt auch solche Leute, die versuchen, sich die Saat und das Pflanzen und die Mühe damit zu ersparen und nehmen einfach, was andere gepflanzt haben. Das kann man nicht als Warten auf die köstliche Frucht Gottes nennen. Das ist Räuberei, das ist satanisches Wirken. Deswegen, ihr Lieben, lasst uns solche Leute sein, die bereit sind zu investieren, zu geben, zu pflanzen, zu sehen und dann in Geduld zu warten. Und dieses ist kein untätiges Warten, es ist ein Warten, was mit Freude gekoppelt ist, weil wir das Versprechen haben, mit einiger Erfahrung auch das Wissen haben, dass Gott zu seinem Wort steht. Das ist dasselbe Wissen, was der Bauer investiert, dass er sagt, dass ob ihm ein Städter sagt, was machst du denn? Du könntest doch das Getreide verkaufen oder du könntest doch deine Erbsen statt ihr Feld zu schweißen an deine Hühner verfüttern, dann hast du wenigstens sehr ja. Der Landwirt weiß, dass er diesen Samen ausstreuen muss. Der ist nur. Den kann man später nicht wieder rausholen. Da wird ein Teil von den Krähen oder Kranichen gefressen werden. Da wird ein Teil zertrampelt oder verfahren werden. Da wird ein Teil an Orte fallen, wo das keine Frucht bringt. Das hat uns gleich gegeben. Aber da wird ein anderer Teil 30, 60 oder 100-fältig Frucht bringen. Das, ihr Lieben, soll uns Mut machen für unseren Alltag. Nicht alles, was wir tun, wird gelingen. Manches wird zerstört. Manches wird weggenommen, geräuchert. Manches hat den ungünstigen Platz gefunden oder ungünstige äußere Bedingungen. Aber das, was in den guten Boden fällt, an die Stelle, wo das hingehört, wird von Gott gesegnet. Und hat Geduld ihretwegen, bis sie den frühen Späteren empfangen. Das ist etwas, wir haben das nicht so ausgeprägt wie in diesen Mittelmeerländern. Da hat man tatsächlich zwei Regenzeiten. Eine, die braucht man nach der Aussaat. Das ist bei uns der Herbst. Nach der Herbstbestellung muss also ein Frühregen kommen, der das Saatgut zum Keimen bringt. Und ein Spätregen, wenn das dann aufwächst und Frucht ansetzt, dass das genügend Kraft aus der Erde ziehen kann. Das heißt, wenn wir solche sind, die auf die Ankunft ihres Herrn warten, dann brauchen wir auch ein bestimmtes Maß an Fachkenntnis. Ich übertrage das auf die Gemeinde. Anders deutsches Sprichwort heißt, kein Meister ist jemals vom Himmel gefallen, auch kein guter Landwirt. Er muss die Regeln seiner Arbeit lernen von Leuten, die vor ihm Erfahrung gemacht haben. So sollten wir auch als Gläubige bereit sein, von Fachleuten zu lernen, von welchen, die uns vorausgehen, von welchen, die schon vor uns, vielleicht eine Generation oder zwei Generationen vor uns, Erfahrung gesammelt haben. Das ist ein wichtiger Aspekt, um reichlich zu ernten. Um kein fruchtleeres Leben am Ende zu haben. Um die Zeit, die uns von Gott geschenkt ist und die Gaben, die er uns gegeben hat, so einzusetzen, dass ein gutes Ergebnis dabei rauskommt. So habt auch ihr Geduld, befestigt eure Herzen, denn die Ankunft des Herrn ist nahe gekommen. Was heißt das, die Herzen zu befestigen?
Also da, oder wenn wir es auf den Landmann zurückführen, dann düngen. Also im Endeffekt mit dem praktischen Lesen aus der Bibel, mit dem Beten, mit dem Fasten.
Das, hier geht es nicht um die Frucht. Befestigt eure Herzen. Das heißt, bereitet euch so vor, dass ihr zielstrebig seid im Augenblick und tun. Wodurch wird unser Herz fest? Sagt das Neue Testament. Unser Herz wird befestigt nicht durch Speise, sondern durch Gnade. Befestigt eure Herzen bedeutet immer ganz praktisch, dass ihr in oder für schwierige Zeiten uns von Gott füllen lassen. Gnade ist kein Lohn. Unser Herz wird nicht fest durch Anstrengung, sondern durch die Bereitschaft, aus der Fülle Gottes zu nehmen. Ich begleite ja seit vielen Jahren Menschen in seelischen Schwierigkeiten. Und mir fällt auf, dass gerade auch Gläubige oft so voller Sorgen sind, dass sie einfach nicht gelernt haben. Oft ist das so, weil sie ein sehr komplizierte Kindheitsleben hatten, wenig Sicherheit, wenig Zuverlässigkeit, dass sich das auch in ihr Glauben fortsetzt, dass sie gar nicht Gutes erwarten können, sondern immer nur das Schlimmste, immer nur Unangenehmes. Und diese Gefahr ist für jeden, der sein Herz nicht fest werden lässt. Für ein kleines Kind ist das noch normal, dass es Ängste hat, dass es sich sorgt. Bei einer Brühe, Gespräch beim Tisch so, und haben dann mal so aus der Kindheit gehört. Und einer unserer Töchter hat erzählt, ja, dass er einmal krank im Auto lag und wir Eltern haben Pilze gesammelt. Dann war die Angst, alleine gelassen zu werden. Vielleicht sind die Eltern inzwischen schon tot. Ich erinnere mich dann selber, als ganz kleiner Junge vielleicht so, hat mein Vater mich auch mal mitgenommen, eine Pilze, an einem Tag, wo es geregnet hat. Wunderbares Pilzwetter. Aber ich, kleiner Mann, mit meinem Regenkäfig durch die Schonung, wo man sich überall an den Fichtennadeln pickt, war nichts. Dann hat er mich auf den Stock gesetzt und gesagt, warte, irgendwie. Ich habe schlechte Vorstellung, wie lange ich gewartet habe. Ich schätze, dass ich nach 10 Minuten war meine Geduld aufgebracht. Ich hatte am Anfang meinen Vater noch ab und zu mal gesehen, wie er dann durch die Schonung gelaufen ist und sich gebückt hat, gesucht hat. Irgendwann war es so sichtbar. Und dann kann ich mich erinnern, wie ich verzweifelt angefangen habe, zu rufen. Ati. Immer hat er so leicht zu dem geregnet und er war weg. Und er kam irgendwann ganz entspannt zurück. Deswegen bin ich sehr davor mit wirklich. Aber für mein kindliches Gefühl endlos alleine im Wald zurückgelassen. Keine Ahnung, wie man nach Hause kommt. Das ist normal. Das ist auch normal, dass wir am Anfang unseres Glaubenslebens solche Verlustängste haben. Aber dann sind es gesagt, befestigt eure Herzen. Das geschieht durch Gnade. Ich war später immer wieder mit meinem Vater unterwegs. Ich hatte nie wieder diese Ängste, weil ich dort eine wichtige Erfahrung gemacht habe. Er hat immer gesagt, ich komme zurück, weil wir sitzen. Und er kam zurück, konnte mich also auf sein Wort verlassen. Und ihr Lieben, ich denke, dass Gott in solche Herausforderungen zumutet, dass wir das lernen, dass wir fest werden. dass wir uns nicht zu leicht erstürzen. Dann kann es passieren, dass andere um uns herum dann uns anfangen zu beeinflussen, Zweifel zu sehen, ob das was wird. So wie der Satan damals schon Eva beredet hat, sollte wird gesagt, ist es nicht so. Dann wird das, was vorher klar war, in Zweifel gezogen. Und dann wird mit einem Mal diese Rede unsicher. So soll es bei uns nicht sein. Und dann werde ich noch einen zweiten kurzen Abschnitt dazu lesen. Von Vers 9 an. Seufzt nicht miteinander, Brüder, ab dass ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht vor der Tür. Nehmt Brüder zum Vorbild des Leidens und der Geduld die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben. Siehe, wir preisen die glückselig, welche ausgeharrt haben, von dem Aussagen Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr für innigen Mitgefühl und barmherzig ist. Also, dieses Geduld haben, hat nicht nur einen Fokus auf uns selbst und Gott oder unsere Beziehung zu Gott, sondern das Geduld haben hat eine zweite Dimension, nämlich die Beziehung untereinander. Seufzt nicht wiedereinander. Seufzt ist noch nicht mal beklagt. Wenn hier stehen würde, beklagt euch nicht übereinander, dann sagt man, okay, kann ich wenigstens noch ein bisschen rumstehen. Aber wenn es heißt, seufzt nicht gegeneinander, heißt, lass nicht zu, dass auch schon der Ansatz diese Zwietracht unter euch Wurzel findet. Seufzt nicht gegeneinander bedeutet wirklich Geduld mit den negativen Eigenschaften des anderen. Und das ist mit einer Belohnung bedroht. Keine Ahnung. Wenn wir wirklich so sind, dann ziehen wir Gottes Gericht auf uns. Sollt's nicht miteinander, Bruder, damit ihr nicht gerichtet werdet. Siehe, der Richter steht für dort hier. Das ist eine der freundlichen, aber sehr konsequenten Warnung des Wortes Gottes. Seufzt nicht gegeneinander, heißt, lasst euch nicht in eine Haltung hineinziehen, wo ihr stöhnt, wie schwierig der andere ist. Ich weiß, dass der andere schwierig ist. Jeder von uns erlebt den anderen immer als schwierig. Manchmal erleben wir uns ja auch selber als schwierig. Das sind so die kurzen Momente, wo wir vielleicht auch ein Gespür dafür kriegen, dass es nicht nur am anderen liegen muss. Denn wenn uns aber gesagt wird, sollt nicht gegeneinander, heißt es, geht frühzeitig gegen eine Haltung, wo euch der andere nervt. Und zwar nicht dadurch, dass ihr ihm aus dem Weg geht, sondern dadurch, dass er eine andere Haltung gewinnt. Wenn wir nicht gegeneinander seufzen, was denn dann?
Einander sterben.
Ich glaube, dass das nicht zufällig in das Beispiel hier da reingeschrieben ist. Das Seufzen gegeneinander war nicht das Seufzen Hiobs gegen seine Freunde, sondern wir stöhnen gegen ihn. Du hast doch keine Gottesfurcht, du hast doch keine Erkenntnis Gottes. Du müsstest doch merken, dass er gerecht ist. Und wenn es heißt, nehmt als Vorbild des Leidens und der Geduld, die Propheten, die im Namen des Herrn geredet haben, dann bezieht sich das nicht nur auf ihr. Was sind Vorbilder des Leidens und der Geduld im Blick auf Propheten? Beispiel. Gehen wir mal durchs Alte Testament schnell.
Mose war auch Prophet.
Geht vorher, ja, natürlich. Also es geht vorher schon durch. Bei Abraham. Abraham ist ein ganz klassisches Beispiel, dass er nicht gestöhnt hat über seinen Neffen Lot, sondern dass er ihm die Wahl lässt. Das wäre so eine typische Situation gewesen, wo er sagt, Mann, wie kannst du als junger Schwieb dir die beste Seite rausholen? Ist doch unmöglich. Er sagt, wähle, was du willst, damit kein Streit unter uns ist, ich nehme die andere Seite. Und das heißt, und Lot sah, dass sie eben des Jordan gut ist, und wählt das, lässt allen Respekt hinter sich, wählt sich das Beste und lässt seinen Onkel die schwierige Landschaft. Kein Moral. Nicht. Das ist ein Vorbild. Das ist ein ganz praktisches Beispiel. Weiter.
Josef.
Bitte?
Josef.
Genau, Josef. Josef, der dieses, der prophetische Träume hat, deswegen verfolgt wird, deswegen verraten und verkauft wird, der es seinen Brüdern nicht hat, der sich auch nicht rächt, als dann der Vater gestorben hat. Das war ja noch die zweite Situation, wo die Brüder dann große Panik hatten. Jetzt ist unser Vater tot, jetzt wird er bestimmt sich rächen. Und er weint. Das ist ein Vorbild von Leiden und Geduld. Dann Mose, der sagt, als Gottes Gott strafen will, ja, nimm mich lieber weg, verschone dein Volk. Um der anderen Völker willen, die sagen werden, ihr Gott hat sie zwar aus Ägypten rausgeholt, aber der kriegt sie doch nicht mehr in das andere Land geschaut. Was kann man daran lernen? An allen drei Beispielen. Wir können jetzt weitergehen, aber an allen drei Beispielen hast du einen und denselben Hintergrund. Warum können Menschen so handeln?
Weil sie eine tiefe Beziehung zu Gott haben und den Weg kennen.
Das ist das Ergebnis. Mhm. Weil ihnen die Sache Gottes wichtiger ist als ihr Reichen. Das ist das Getränk angekündigt. Und ihr Lieben, das können wir wirklich entscheiden. Und ich weiß, dass das eine große Herausforderung ist, gerade in der Jugend. Aber wenn uns die Sache Gottes wichtiger ist als unser Reich, dann sind wir Menschen, die diese Qualifikation haben, uns an denen zu orientieren, die unsere Vorbilder und Leiden und Geduld sind. Und werden ein ewiges Gewicht und Herrlichkeit davontragen. Profitiert das, dass jeden einzelnen von uns bedeutet. Dass wir im Zweifelsfall immer die Sache Gottes höher stellen als unsere eigene davonkommen. Und dann wird uns das Beispiel gesagt, siehe, wir preisen die glückselig, welche Ausgabe haben. Da haben wir das Wort Ausharren das erste Mal. Ausharren geht noch weiter als Geduld. Hoffnung haben. Ja, habe ich schon gesagt. Hoffnung, damit beginnt es. Aber Ausharren ist eine Hoffnung, die durchhält, egal was passiert. Irgendwann, meine Lieben, müssen wir zu dieser Qualität unseres Lebens kommen, dass sie durchhält, egal was passiert. Ich weiß, dass das in unserer Kindheit und Jugend noch nicht so die Rolle spielt, aber irgendwann kommt der Punkt, wo wir alles auf diese eine Karte setzen und sagen, okay, Jesus, das allein, vor allem anderen, über allem anderen, egal was passiert. Das heißt, kein stilles Erdulden. Das bedeutet nicht, dass man den Kopf einzieht und sagt, oh, hoffentlich geht das weit vorüber. Das kann man nämlich gerade an dem Beispiel Hiobs lesen, der 30 Kapitel lang mit Gott im Blind wird, der seine Fragen los wird und am Ende sich beugt und sagt, ich hatte nur vom Hören gesagt, ich hier vernommen, jetzt hat mein Auge dich gesehen, ich bereue den Stock und Asche, weil er begriffen hat, ob Gott ihm antwortet oder nicht, er ist ihm weit überlegen mit seinem Plan, mit seinem Handeln, mit seinem Denken. Gott beantwortet ihm nicht seine törichten Fragen. Er führt ihn in eine neue Dimension. Oh, dass du auf mich hören würdest, ja, sag dir. Ich sag's mal so, wie könntest du mir das antun? Und Gott antwortet nicht, ich kann dir das antun, weil ich das will, oder weil ich dem Satan alles auswischen will, oder weil ich dich als Beispiel ihm gegenübersetze, sondern erst fragt den Vater, er sagt, wo warst du dabei, als Orion und sieben Gestirn geschaffen wurden? Wo warst du? Welche Ahnung hast du von solchen Sachen? Ausfahren, wenn wir uns hineinnehmen lassen, ist immer verbunden mit einer Blickerweiterung. Und ich meine nicht Blickerweiterung im Sinne von nächster Stufe, sondern wirklich nächster Dimension. Das ist das, was Gott für uns bereithält. Von dem Ausfahren Hiobs habt ihr gehört und das Ende des Herrn habt ihr gesehen, dass der Herr für denjenigen mitgefühlt und barmherzig ist. Und ich denke, hier ist nicht das Ende des Herrn im Sinne des Leidens des Herrn als Verstärkung oder als das Leiden hier zu toppen gemeint ist, sondern das Mitgefühl des Herrn mit dir. Hier wird das Beispiel hier uns gezeigt, als Beispiel des Ausharrens und zusätzlich noch die Belohnung, die damit verbunden ist, dass nämlich alles doppelt zurückgegeben wird. Natürlich kann man das auch sehen, dass das Ausharren des Herrn persönlich gemeint ist, der Gehorsam war bis zum Tod, ja, bis zum Scheintod am Kreuz, deshalb hat Gott ihm auch einen Namen gegeben, der über jeden Namen ist. Auch dieses Beispiel ist gegeben als Vorbild des Ausharrens, der durchgegangen ist bis zu diesem Schandtod, den Gott darüber oder dadurch oder dafür Herrlichkeit und Ehre für Zeit und Ewigkeit gegeben hat. Das ist auch unser Teil. Und das ist, wenn wir von Advent reden, das, was wir ins Licht nehmen sollen. Die Ankunft Jesu ist sicher. Bis dahin gilt es auszuhalten. Das, was wir dabei gewinnen, überwiegt bei weitem das, was man dabei investiert. Amen.